SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und wir wollen reden über Geld. Marcel Fratscher ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands und er betrachtet das typische Verhältnis von uns Deutschen zum Geld als höchst widersprüchlich und irrational auf eine Art, die am Ende zu einer Spaltung der Gesellschaft führe. Dagegen will er angehen. Willkommen, Herr Fratscher.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Lechler.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir Ökonomen versuchen die Welt etwas planbarer und berechenbarer zu machen. Wie fühlt sich dieser Versuch angesichts der aktuellen Nachrichtenlage für Sie an? Vergeblich?
Ja, vielleicht nicht ganz vergeblich, aber natürlich unglaublich frustrierend, denn der Glaubenssatz der letzten 30 Jahre, nicht nur der Politik, sondern auch von uns Ökonominnen und Ökonomen ist gewesen, Globalisierung ist etwas Gutes. Es führt dazu, dass Länder voneinander abhängig werden, einander brauchen und dass damit auch ein Krieg, eine militärische Auseinandersetzung unmöglich wird. Also die Idee war, enge Verknüpfung, Vernetzung der Wirtschaft weltweit wird hoffentlich Kriege unmöglich oder zumindest extrem unwahrscheinlich machen. Und jetzt machen wir auf am 24. Februar und realisieren, dass das eine Illusion war, dass es falsch war. Und ja, dann hinterfragt man sich natürlich schon, was ist auch schiefgelaufen, was haben wir in der Ökonomie vielleicht nicht ausreichend erkannt. Ich befürchte, wir haben die Globalisierung, den Nutzen der Globalisierung überschätzt. Wir realisieren, Globalisierung bedeutet Arbeitsteilung global, aber es schafft eben auch sehr, sehr viele Verlierer. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Russland ist ein Verlierer der Globalisierung, aber es ist uns nicht gelungen, Russland so auch in internationale Institutionen, in die internationale Ordnung einzubeziehen, dass man hier ein Land hat, das nach den Regeln spielt, nicht nur politisch, sondern eben auch wirtschaftlich. Und dieses Scheitern müssen wir offen eingestehen.
Sie haben gerade ganz allgemein über den Krieg in der Ukraine von Russland aus der Sicht der Ökonomie gesprochen, Herr Fratscher. Was ist denn konkret das, was Sie daran im Moment am meisten interessiert oder beunruhigt?
Naja, beunruhigen tut mich natürlich erst einmal als Bürger. Das Drama, was in der Ukraine sich abspielt, das Leid des Menschen in Ukraine, in Europa, also praktisch unsere Nachbarn, erfahren müssen. Als Ökonom treibt mich die Frage um, können ökonomische Instrumente, Sanktionen helfen, Putin zum Einlenken zu bringen? Und ich denke schon, dass Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen ganz, ganz wichtig sind, weil man letztlich den Preis, den Putin für sein Verhalten bezahlen muss, nach oben treiben kann. Traurigerweise muss man auch ehrlich den Menschen Wein einschenken und sagen, wirtschaftliche Sanktionen treffen fast immer die schwächsten Menschen einer Gesellschaft. Also der Glaube, man könne hier mit Sanktionen über die Oligarchen und Putin und seine Gefolgsleute, indem man einige der Milliardenvermögen im Ausland einfriert, könnte da viel bewirken, glaube ich, das ist eine Illusion. Die traurige Wahrheit ist in der Vergangenheit bei Sanktionen immer gewesen, dass die Menschen, der kleine Mann, die kleine Frau, die kleine Familie mit wenig Einkommen, mit wenig Schutz, den größten Preis zahlen. Und leider ist der Mechanismus so, dass Kriege auch häufig dann aufhören, wenn die eigene Bevölkerung sich gegen ihre Machthaber auflehnt und sagt, das machen wir nicht mehr mit. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was kann Putin dazu bewegen, diesen Krieg zu beenden, dann ist sicherlich diese Dimension, die einheimische Bevölkerung leidet so massiv unter hoher Inflation, unter hoher Arbeitslosigkeit, unter Armut, die durch die Wirtschaftssanktionen mit entstehen, dass dann diese Bevölkerung auf Putin und sein Regime so viel Druck ausübt, dass er dann einlenkt. Das ist eine der Mechanismen. Es ist ein sehr effektiver Mechanismus. Es ist natürlich traurig, dass man erst den ärmsten und den verletzlichsten Menschen Schaden zufügen müsse. Aber das ist eben eine Logik leider dieser Sanktionen.
Das Stichwort Inflation hat uns auch vor diesem Krieg schon Sorgen bereitet. Auch den Menschen hierzulande macht der Ukraine-Krieg da auch die Hoffnungen zunichte, dass sich das bremsen lässt?
Für Deutschland und für Europa sicherlich auch. Russland wird Inflationsraten von über 20-30% in diesem Jahr wahrscheinlich erleben. In Deutschland reden wir im Augenblick, ich befürchte, mehr als 6% Inflation in diesem Jahr. Es könnte nochmal deutlich höher werden. Wir wissen nicht, wie die Sanktionen und auch wie der Krieg weiter eskalieren kann. Das sind die höchsten Inflationszahlen, die wir in den letzten 50 Jahren in Deutschland erlebt haben. Und das trifft vor allem, genauso wie in Russland übrigens, die verletzlichsten, die einkommensschwächsten Menschen in unserer Gesellschaft. Menschen mit geringen Einkommen zahlen das Dreifache, Vierfache für Energie, also fürs Heizen oder fürs Benzin und für Nahrungsmittel im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen. Und das bedeutet, viele der Menschen in diesem, auch in Deutschland, müssen in diesem Jahr den Gürtel enger schnallen, weil die Löhne eher nicht steigen werden oder kaum steigen werden, aber gerade die Grundversorgung deutlich, deutlich teurer werden wird.
Was Sie da ansprechen, also dass es die Ärmeren oder die finanziell schwächer Gestellten betrifft, solche Situationen, das bringt uns ja schon auch auf die Thesen in Ihrem Buch. Das heißt Geld oder Leben mit dem Untertitel, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld die Gesellschaft spaltet. Sie sagen, unser Verhältnis zum Geld, das von uns Deutschen, sei geprägt von Angst und Scham und Schuld. Gehen wir doch mal weg vom Krieg und widmen uns dem, wovor haben wir Angst, wovor schämen wir uns, was lässt uns Schuld empfinden?
Naja, es ist etwas, was in der deutschen Geschichte seit mindestens 3 Jahrhunderten existiert. Diese Idee, spare in guten Zeiten, damit du hast in schlechten Zeiten, um jetzt so einen Spruch zu paraphrasieren. Also die Idee war immer, jemand, der spart, handelt tugendhaft, das ist gut. Das muss so sein. Und jemand, der Schulden macht, gibt sich, wie der Begriff schon sagt, Schulden kommt von Schuld, begibt sich in die Schuld eines anderen. Also wenn ich Schulden mache, dann gebe ich mich in eine Abhängigkeit, in eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Gläubiger, also der, der mir das Geld dann leiht. Und das hat also eine starke moralische Konnotation. Und ursprünglich kommt diese Moral des guten Sparens daher, dass man eben autonom ist, dass man sich um sich selber kümmern kann, dass man nicht in Abhängigkeit von anderen fällt oder in die Schuld anderer gerät. Dann muss man allerdings sagen, wurde das diese Moral des Sparens, des guten Sparens und des bösen Schulden von der Politik instrumentalisiert und missbraucht. Und im 18., 19., auch im 20. Jahrhundert übrigens haben Regierungen in Deutschland oder den Vorgängerstaaten das Sparen instrumentalisiert, um Kriege zu finanzieren. Zu sagen, gibt ihr Bevölkerung, gibt uns dem Staat euer Geld. Kriegsanleihen wurden dann häufig da ausgegeben oder Ersparnisse dafür genutzt, damit wir Kriege führen können. Und das zeigt dann schon, wie manipulativ das wird. Wie wir jetzt sehen, also Krieg ist generell nichts, was man wirklich unterstützen möchte. Und die Politik hat diese Moral dann über die Jahrhunderte und im Höhepunkt natürlich auch im Dritten Reich instrumentalisiert, um Kriege zu Lasten und auf Kosten der Bevölkerung zu finanzieren. Und das zeigt, Sparen ist per se weder gut noch schlecht, sondern man muss sich immer fragen, wofür spare ich? Und das Gleiche gilt für Schulden. Schulden sind per se nicht gut oder schlecht, sondern die Frage ist, wofür mache ich Schulden? Und wenn ich jetzt das Geld in die Bildung meiner Familie oder von mir selbst, wenn ich mir ein Eigenheim mit dem Geld erwerbe, wenn ich in meine eigene Zukunft investiere, dann sind das ja meistens gute Schulden. Denn es schafft einen Mehrwert, wenn ich in Bildung investiere oder ein Eigenheim erwerbe. Also wir müssen dort viel, viel kritischer draufschauen. Dieses Sparen ist gut, Schulden ist schlecht, ist eine falsche Aussage. Man muss wirklich ausgewogen immer fragen, wofür brauchen wir und nutzen wir das Geld?
Ist es denn in anderen Ländern auffällig anders?
Ja, es ist in anderen Gesellschaften sehr, sehr anders. Ich will jetzt nicht die angelsächsischen, doch vielleicht nämlich die angelsächsischen Länder, USA, Großbritannien, wo private Haushalte häufig höhere Schulden haben, aber eben auch höhere Vermögenswerte haben. Das gilt übrigens auch für Länder wie Italien. Und wenn man sich mal die Zahlen, die Statistiken für Europa anschaut, dann sieht man, dass in vielen Ländern die ja, die Verschuldung, die private Verschuldung durchaus höher ist, aber auf der anderen Seite auch die Vermögenswerte höher sind. Also ein Beispiel sind Immobilien. Wir haben in Deutschland eine ungewöhnlich geringe Immobilienquote. Weniger als jede zweite Deutsche hat ein Eigenheim. Wenn Sie in die meisten anderen europäischen Länder gehen, reden wir von 70, 80, zum Teil fast 90% der Menschen, die ein Eigenheim haben. Und das ist in den meisten Fällen etwas Gutes, weil ein Eigenheim ihnen sichert sie gegen Inflation ab. Es gibt ihnen, sichert sie gegen steigende Mietpreise ab. Es ist gerade im Alter eine gute Sicherheit zu haben. Und das haben wir in Deutschland beispielsweise nicht. Also wir sehen da große, große Unterschiede. Nicht nur, dass wir Deutschen sehr viel mehr sparen, sondern auch anders sparen. Ja, wir sind also extrem risikoavers. Wir wollen keine Immobilien kaufen, wir wollen erst recht keine Aktien kaufen. Das ist Casino, so würden das viele sagen. Das ist Spekulieren, was es nicht ist, aber das ist die Wahrnehmung. Also wir Deutschen stechen sicherlich heraus, dass kaum ein Land so viel spart, gleichzeitig so schlecht spart. Und ein dritter Punkt, der mir auch im Buch extrem wichtig ist, es gibt kaum ein Land, in dem Ersparnisse, Vermögen so ungleich verteilt sind wie in Deutschland. Wenn man über die Ungleichheit von Ersparnissen, von Vermögen spricht, kann das zwei Gründe haben. Entweder weil die Hochvermögenden so viel Vermögen haben oder weil der andere Teil der Bevölkerung, also solche mit wenig, ungewöhnlich wenig haben. Und in Deutschland, wo ich das Problem sehe, ist nicht unbedingt, dass es doch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sehr, sehr viel Vermögen haben, sondern für mich liegt das Problem eher darin, dass wir fast 40% der Deutschen haben, die praktisch kein Erspartes haben.
Ich fand das sehr interessant, die Zahlen, die Sie in Ihrem Buch nennen, also dass eben diese unteren 40% der Bevölkerung nicht, wie die meisten schätzen würden, etwa 10% des Gesamtvermögens besitzen und schon gar nicht 25%, was die meisten Menschen für gerecht halten würden, sondern tatsächlich nur 1%. Warum ist das so krass und wie bewerten Sie das?
Es hat verschiedene Ursachen. Einmal ist die Ursache sicherlich, liegt im Arbeitsmarkt, bei den Löhnen, bei den Einkommen. Wir haben vor Steuern relativ hohe Ungleichheit bei Einkommen. Das heißt, wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, also 30-40%, die praktisch ihr komplettes Arbeitseinkommen jeden Monat benötigen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und das ihrer Familie. Die können also nichts auf die hohe Kante legen. Das zweite liegt auch sehr stark am Steuersystem. Es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Also wir haben, ja, manche reden von einem Hochsteuerland. Deutschland ist ein Hochsteuerland, was Arbeit betrifft, was die Arbeitseinkommen und auch die Abgaben, Sozialabgaben auf Einkommen betrifft. Das macht es einfach für viele Menschen schwierig, Vermögen aufzubauen. Und gleichzeitig werden eben Vermögen ungewöhnlich gering besteuert. Wenn man sich die Ersparnisse in Deutschland anschaut, realisieren wir, dass über die Hälfte von dem, was wir Bürgerinnen und Bürger an privatem Vermögen haben, über die Hälfte wurde nicht mit eigenen Händen erarbeitet, sondern geerbt. Also Erbschaften machen über die Hälfte des Vermögens aus. Und Erbschaften werden kaum besteuert in Deutschland. Ich sollte sagen, große Erbschaften werden kaum besteuert. Also wir haben eine völlige irrationale Besteuerung von Vermögen. Heißt konkret, kleinere, mittlere, also es gibt einen großen Freibetrag, was sie erben können, ohne Steuern zu zahlen. Es hängt davon ab, in welchem Verwandtschaftsgrad sie stehen zu der Person, von dem sie etwas erben. Aber wir sehen, dass Menschen mit mittleren Erbschaften zum Teil 10-12% auf ihre Erbschaften an Steuern zahlen. Menschen mit über 20 Millionen Euro an Erbschaften, nur ein Bruchteil davon.
Weil es eben Sie schlagen in Ihrem Buch nun vor, Vermögen und auch Erbschaften höher zu besteuern, das sowieso, und ein sogenanntes Lebenschancenerbe einzuführen. Wie sähe das aus?
Die Grundidee ist erst einmal für mich, dass ich möchte das Buch und auch die Argumente nicht als eine Neiddebatte verstehen wissen. Es soll nicht heißen, dass ich sage, oh, Menschen, die das Glück haben zu erben, das gönnen wir ihnen, sollte man ihnen nicht gönnen. Für viele Menschen sind Erbschaften großes Glück, weil ihnen das ermöglicht, in der Stadt sich überhaupt eine Wohnung leisten zu können, weil es ihnen eine gute Absicherung gibt. Also für viele Menschen ist eine Erbschaft ein Glück. Für viele kommt sie, wenn sie erben, häufig zu spät. Kommt erst dann, wenn die Menschen in ihren 50ern sind, wann sie es eigentlich mehr brauchen. Viele Menschen würden aber heute, gerade wenn sie jung sind, wenn sie mit Anfang, Mitte 20 ins Berufsleben einsteigen, eine Familie gründen wollen, da brauchen sie Unterstützung, da brauchen sie Geld, da brauchen sie eigentlich eine Erbschaft. Und die Idee des Lebenschancenerbe ist es, jedem jungen Menschen, ob das jetzt mit 20 oder mit 25 ist, also nach dem ersten beruflichen Abschluss, wenn man also ins berufliche Leben eintritt, 30.000 Euro zu geben, zu sagen, das ist euer Startkapital, das ist euer Lebenschancenerbe. Macht etwas Gutes daraus. Dann kann man das auch koppeln und sagen, das Geld sollte jetzt nicht für einen Ferrari verprasst werden oder für irgendwas anderes, sondern das sollte klug investiert werden, vielleicht in die eigene Qualifizierung, die eigene Ausbildung fürs lebenslanges Lernen, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, sich selbstständig zu machen, also auch mal ein Risiko in seinem Leben einzugehen, was viele gerne möchten, aber dann sagen, das kann ich nicht, weil mir das Geld fehlt. Also die Idee ist, ein Erbe ist für viele Menschen ein Glück. Wieso sollten nicht alle Menschen, jeder junge Mensch dieses Glück haben, hier eine Startchance zu bekommen? Und das ist die Idee dahinter.
Stellt man sich natürlich sofort die Frage, ähnlich wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, wo kommt dieses ganze Geld her?
Man könnte das sehr einfach über eine Erbschaftssteuer finanzieren. Wir haben also ein Lebenschancenerbe von 30.000 Euro für jeden jungen Menschen zu einem gewissen Alter würde im Jahr irgendwo zwischen 15 und 20 Milliarden Euro kosten. Das ist natürlich ein ordentlicher Batzen Geld. Die Erbschaftssteuer hat im Augenblick ein Aufkommen von 7, 8 Milliarden Euro. Wenn man eine faire Erbschaftssteuer machen würde, also fair in dem Sinne, dass nach einem großzügigen Freibetrag alle den gleichen Steuersatz zahlen, sagen wir mal 15%, auf die Erbschaften, dann könnte man dort zusätzliche Steuereinnahmen generieren und dann das, was man über die Erbschaftssteuer von eben Menschen mit extrem hohen Erbschaften, also über 500.000 Euro, dieses Geld könnte man dann nehmen, um letztlich jedem jungen Menschen einen solchen Lebenschancenerbe zu ermöglichen. Also es wäre eine Umverteilung von denen, die extrem viel bekommen, zu denen, die nichts bekommen oder zu allen, so sollte ich sagen. Und ja, ich glaube, das würde unsere Gesellschaft nicht nur gerechter machen, sondern es würde vor allem gerade jungen Menschen helfen, bessere Startchancen in ihrem Leben zu haben.
Das heißt, Sie würden schon dafür plädieren, dass der Staat sich in diese Belange stärker einmischen darf und auch sollte?
Naja, beim Thema Steuern muss er sich ja einmischen. Der Staat muss ja seine Aufgaben finanzieren, das Bildungssystem finanzieren, die Infrastruktur bereithalten, Sicherheit gewährleisten. Und die Frage ist ja, wie finanziert der Staat das? Und im Augenblick ist es so, dass er den Menschen, die arbeiten, extrem viel wegnimmt ihres Einkommens, um das zu finanzieren. Und die, die viel Vermögen haben, so gut wie gar nichts. Ja, also mal als Vergleich, vermögensbezogene Steuern in Deutschland bringen ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung an staatlichen Steuereinnahmen ein. In Ländern wie Großbritannien, wie USA, aber eben auch Frankreich, ist es zum Teil das Vierfache davon. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, man soll so eine hohe vermögensbezogene Steuern haben wie in USA oder in Frankreich. Es würde schon reichen, wenn man eben hier einen moderaten Anstieg der Vermögensbesteuerung hinbekommt und könnte damit eben allen Menschen eine Chance geben. Und klar, jetzt auch im Krieg mit der Ukraine reden viele darüber, dass wir realisieren, oh, wir haben die Verteidigung vernachlässigt. Jetzt sagt die Bundesregierung, wir brauchen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr mindestens. Aber wir müssen gleichzeitig den Klimaschutz bewerkstelligen und mehr in den Klima, ja, in die Energiewende investieren. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und es geht mir vor allem im Buch nicht so sehr darüber, was ist Gerechtigkeit? Darüber kann man streiten, darüber hat jeder von uns eine andere Meinung. Mir geht es darum, was ist ökonomisch sinnvoll? Und mein Argument ist, es ist ökonomisch extrem schädlich, wenn Sie Menschen, die arbeiten, sich wirklich anstrengen, mit ihrer eigenen Hände Arbeit etwas aufbauen wollen, einen großen Teil ihres Arbeitseinkommens wegnehmen. Die Menschen jedoch, die extrem hohe Vermögen haben, die sie vielleicht noch geerbt haben, die sie vielleicht auch passiv oben irgendwo rumliegen lassen, weil sie Immobilien haben, Land haben, das ohne, dass sie auch nur einen irgendetwas tun, massiv an Wert gewinnen, diese Vermögen sollten viel stärker sich an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligen. Und wie gesagt, das ist für mich kein Argument nur der Gerechtigkeit, sondern vor allem der ökonomischen Effizienz. Wir schaffen ein wohlhabenderes Land für alle, wenn wir eben unser Steuersystem so umgestalten, dass Leistung sich lohnt, dass Leistung auch belohnt wird und das Vermögen, vor allem passives Vermögen, sich viel stärker an den Gemeinschaftsaufgaben beteiligt, als es im Augenblick der Fall ist.
Sie sind, Herr Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Sitz in Berlin, größtes deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut. Was heißt das? Wie viele Forscherinnen und Forscher forschen unter Ihrer Leitung?
Wir haben ungefähr 140, 150 Forscherinnen und Forscher, darunter auch viele DoktorandInnen. Wir bilden also auch viele junge WissenschaftlerInnen aus und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Manche arbeiten zu globalen Themen, Finanzmarktthemen. Wir haben aber auch die größte Dateninfrastruktur in Deutschland, das sozioökonomische Panel, wo wir seit 1984 30.000 Menschen jedes Jahr befragen, was bedeutet Glück für Sie? Was machen Sie mit Ihrem Einkommen? Wie viel verdienen Sie? Wie nutzen Sie das? Also zu ganz, ganz unterschiedlichen Dingen. Und das ist auch mit die Grundlage für mein Buch, dass ich also viel auf diese Daten, auf unsere Arbeit zu diesen Fragen, nicht nur, was bedeutet uns Geld, sondern auch das, was macht glücklich. Deshalb auch der Titel Geld oder Leben. Geld macht nicht unbedingt glücklich, sondern da sind ganz andere Dinge, die auch eine wichtige Rolle spielen. Und also viel der Ideen des Buches stammen letztlich aus der Arbeit meines Instituts und mit den Kolleginnen und Kollegen.
Die Welt am Sonntag hat sie mal beschrieben als einen Mann, der die Welt besser machen will, im Sinne von gleicher. Sie sprachen vorher schon von Gerechtigkeit und ökonomischem Blick darauf. Würden Sie sich auch so beschreiben, dass Sie die Welt gleicher machen möchten mit Ihrer Arbeit?
Nein, ich möchte natürlich zu einer besseren Welt beitragen. Aber es ist richtig, dass das Thema Ungleichheit, Verteilung für mich ein ganz zentrales ist. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue und auch was in unserem Land passiert, dann zeigt sich meiner Ansicht nach sehr offensichtlich, dass wir zunehmend Konflikte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen haben, zwischen Jung und Alt. Dass die jungen Menschen sagen, ihr Alten richtet hier unsere Umwelt zugrunde, lebt auf unseren Kosten und wir und unsere Kinder dann haben einen Klimawandel, Umweltkatastrophen und ihr lebt zu unseren Kosten. Wir sehen es zwischen Ost und West. Wir sehen große Unterschiede, dass viele Menschen im Osten unseres Landes sagen, wir fühlen uns nicht respektiert, wir fühlen uns nicht mitgenommen. Wir sehen es zwischen Stadt und Land, ein zu wenig starkes Gefälle. Also ich glaube, die soziale Frage ist eine der zentralen Fragen unserer Zeit und wir sehen dort eine große Schieflage in Deutschland. Worum es mir geht beim Thema Gleichheit, wie Sie es ansprechen, das Land gleicher zu machen, die Menschen gleicher zu machen, dem würde ich widersprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Aufgabe einer sozialen Marktwirtschaft, einer Demokratie ist, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen die Chance zu geben, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und mein größter Kritikpunkt an der Verteilung in Deutschland ist nicht, dass Einkommen oder Vermögen per se ungleich verteilt sind. Das ist völlig normal, ist zum Teil auch richtig und notwendig in einer Marktwirtschaft. Sondern mein Hauptkritikpunkt ist, dass die Chancen ungleich verteilt sind. Was Sie aus Ihrem Leben machen können, hängt extrem stark davon ab, welches Glück Sie haben, in welche Familie geboren zu werden. Wie viel Einkommen Ihre Eltern haben, wo Sie leben, was Sie an Bildung haben, in welchem Stadtteil oder wo Sie zur Schule gehen, wie Sie gefördert werden. Also die Chancen heute in Deutschland hängt viel zu wenig davon ab, was Sie machen möchten, sondern es hängt viel mehr von Ihrem Umfeld ab. Und das ist eigentlich einer Demokratie, einer sozialen Marktwirtschaft wird das nicht gerecht. Und das ist eigentlich mein Kritikpunkt. Und wenn ich das jetzt so auf den Punkt bringen sollte, der eigentlich mein Kernpunkt vieler meiner Arbeit, auch der Bücher, die ich geschrieben habe und der Kolumne bei Zeit Online, die ich zweiwöchentlich mache.
Werden Sie eigentlich, Herr Fratscher, von Freunden und Bekannten ständig um Rat gefragt, wo und wie die ihr Geld anlegen sollen?
Ja, das werde ich leider. tue mich da immer extrem schwer mit. Ich selber erlege mein Erspartes nicht besonders gut an. Vielleicht auch, weil ich Ökonom bin. Ich sage den Menschen schon, Aktien sind eigentlich eine gute Anlagemöglichkeit, wenn man Geld langfristig anlegen will. Also sprich über 3-4 Jahre hinweg. Dann wissen wir historisch, bringt Ihnen das, wenn Sie das, sagen wir mal, 10 Jahre halten, 3-4% mehr Zinsen pro Jahr, als wenn Sie das Geld aufs Sparkonto legen. Aber gleichzeitig ist das natürlich mit Risiken verbunden. Ein Aktienmarkt kann mal 30% an Wert verlieren innerhalb weniger Monate, wie das jetzt auch in den letzten Wochen mit dem Krieg passiert ist. Also beim Sparen, was mache ich mit meinem Geld, muss ich immer abwägen, was lohnt sich, wo kriege ich ordentliche Zinsen und was ist sicher. Und das ist in gewissermaßen ein Widerspruch. Und da würde ich mir wünschen, dass wir Deutschen ein bisschen mehr finanzielle Bildung uns selbst aneignen würden, zu sagen, wir Deutschen sparen viel, aber wir sparen extrem schlecht. Die allermeisten Menschen legen ihr Geld auf Sparbuch oder eine Lebensversicherung, wo sie praktisch keine Zinsen für bekommen. Wir erleben das im Augenblick, Zinsen auf dem Sparbuch sind null. Wir haben eine Inflation von 3%. Ich hatte am Anfang gesagt, könnte dieses Jahr über 6% gehen. Das bedeutet, am Ende des Jahres bei einer Inflation von 6% ist die Kaufkraft Ihres Ersparten 6% weniger wert auf dem Sparbuch. Und deshalb müssen wir umdenken und sagen, ich muss mein Erspartes klüger anlegen. Das können, wie gesagt, Aktien sein, wenn man eine lange Perspektive hat. Ich glaube, es wäre wünschenswert für viele Menschen, auch ein Eigenheim erwerben zu können. Auch dazu mache ich Vorschläge im Buch. Beispielsweise die Idee eines Mietkaufs, was wir als Institut entwickelt haben, wobei der Staat den Menschen mit mittleren Einkommen hilft, erst einmal eine Grundfinanzierung zu haben. Wenn Sie zum Makler oder zur Bank gehen und sagen, ich möchte hier eine Immobilie kaufen, dann sagt er ja, was haben Sie denn an Eigenkapital? Was haben Sie denn schon an Erspartem? Reicht das denn? Und dann häufig reicht es nicht. Und also der Staat kann den Menschen helfen, klüger zu sparen. Wie gesagt, Immobilien ist ein Bereich. Aber wir müssen auch diese Scheuklappen, was Aktien betrifft, ablegen und nicht sagen, das ist per se erstmal Teufelszeug. Sondern müssen klüger sparen. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen wichtig.
Für die etwas risikobereiteren sind die Kryptowährungen ganz was Neues. Haben Sie da schon mal genauer drauf geguckt?
Ja, das halte ich für eine völlige Abzocke, das auf gut Deutsch gesagt. Da würde ich jedem raten, die Finger von zu lassen. Das ist nichts anderes als ein Casino. Die meisten Kryptowährungen, es kommt darauf an, wenn Sie jetzt Bitcoin oder andere anschauen, gibt es ein fixes Angebot. Das wächst ein bisschen über die Zeit, aber fixes Angebot. Und dann wird gekauft und verkauft und die Preise auch zum Teil manipuliert. Und einige wenige machen sich die Taschen voll, aber sehr, sehr viele Menschen verlieren Hemd und Hose dabei, also verlieren viel des Geldes. Ich würde jedem Menschen, der sich das anschaut, raten, lassen Sie die Finger davon. Wahrscheinlich ist es besser, wenn Sie ins Casino gehen und Roulette spielen, als wenn Sie im Vergleich zu Kryptowährung. Das halte ich also für keine gute Idee. Es gibt sogenannte Stablecoins, also Währungen, oder Kryptowährungen, die dann Euro oder Dollar oder eine reale Währung dahinter haben. Das ist dann ein bisschen stabiler, ein bisschen sinnvoller. Aber auch da würde ich sagen, da ist ja nicht wirklich ein klares Geschäftsmodell dahinter. Ich würde jedem raten, investieren Sie in die reale Wirtschaft, ins reale Leben, also Aktien oder Anlagen oder, wenn man es kann, eine Immobilie und wenn es sich lohnt, und würde sehr von diesen Kryptowährungen abraten.
Ja. Ganz grundsätzlich vielleicht nochmal, ich meine, auf Aktien zu setzen, das heißt ja schon auch langfristig auf ein Wirtschaftswachstum zu setzen. Wird denn Wachstum eben auch gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels weiterhin die Basis aller wirtschaftspolitischen und wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen bleiben, wo manche doch auch das Gefühl haben, wir dürfen gar nicht weiter wachsen?
Das Problem ist, dass der Begriff Wachstum häufig schlecht definiert ist. Wenn wir über Wachstum, Wirtschaftswachstum reden, reden wir in der Regel darüber, wie wächst die Wirtschaftsleistung, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt in einem Jahr. Und das wird in Euro gemessen. Das ist aber für unser Leben nicht wirklich das Relevante. was die Menschen wollen, ist ein, wollen Glück, Lebenszufriedenheit, Gesundheit, Gemeinsamkeit. Die Dinge können sie nicht oder schlecht in Geld messen. Und deshalb ist es so wichtig, wegzukommen von dieser ganz engen Perspektive auf Geld. Das ist aber auch der Titel des Buches, Geld oder Leben wiederum. Wir müssen wegkommen, zu meinen, man könnte Wohlstand, Glück, Lebenszufriedenheit allein in Geld messen. Klar, Geld ist wichtig, das wissen wir alle, für um Träume, um Dinge zu realisieren, um die Lebensgrundlage zu sichern, aber es ist bei weitem nicht alles. Und deshalb brauchen wir zusätzlich zu diesem Indikator, diesem Wachstumsindikator, der auf Euro in Euro oder US-Dollar gemessen wird, brauchen wir andere Indikatoren, die Lebenszufriedenheit messen. Und das ist letztlich das Wichtige und das zeige ich ja auch im Buch. Da rede ich auch über die Frage, was bedeutet Lebenszufriedenheit, was wollen die Menschen, was schafft Sicherheit. Ich rede über die soziale Polarisierung, also wie wir als Gesellschaft leben und wie das Geld oder Ungleichheit bei Vermögen und Erspartem dort einen Keil zwischen die Menschen treiben kann. Und ich rede über fehlende Arbeits- oder fehlende Chancengleichheit, was wir eben auch besprochen haben. Also kurzum, man kann sicherlich das Wachstum oder Wirtschaftswachstum in Euro als einen Indikator nehmen, aber es gibt eben sehr, sehr viele andere Dinge, die mindestens genauso wichtig oder wichtiger sind.
Sehen Sie da eine Veränderung kommen, dass man anfängt, das anders zu definieren und zu betrachten?
Ja, wir sehen eine Veränderung. Leider bei uns in den Wirtschaftswissenschaften ein bisschen zu langsam manchmal, aber viele andere Wissenschaftsbereiche in den Sozialwissenschaften tun das seit geraumer Zeit. Auch die Politik hat ein Umdenken. Nehmen Sie als Beispiel den neuen Jahreswirtschaftsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Die haben neben diesem BIP, also Wirtschaftswachstum, viele andere Indikatoren zur Umwelt, zur Nachhaltigkeit, zu Gesundheit, zu sozialem Ausgleich, die sie eben auch jetzt mit berücksichtigen, messen, versuchen zu evaluieren. Und das ist ein guter Schritt und das müssen wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unterstützen und mitgestalten. Und da müssen wir uns auch als Wissenschaft, in Wirtschaftswissenschaften schneller ändern und mehr öffnen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Vielen Dank.
SWR 2 Tandem mit Marcel Fratscher. Die Redaktion hatte Eleanor Krogmann. Mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.